Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wie kann man Gefühle politisch instrumentalisieren? Wie kann man sie bewirtschaften? Darüber spreche ich gleich mit dem Soziologen Harald Welzer. Er beginnt morgen in Frankfurt am Main ein Programm mit dem schönen Titel Haus der Gefühle, eine Gesprächsreihe zur Innenpolitik unserer Emotionen. Wir sprechen über den Reformstaatsvertrag, der die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender gestaltet. Heute war eine ganz wichtige Sitzung dazu im Sächsischen Landtag. Wir haben das gerade auch in den Nachrichten gehört. Und wir besuchen eine Ausstellung mit Werken des Dokumentarfotografen Sebastião Salgado in Köln. Monatelang wurde über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland diskutiert, in den Länderparlamenten, den Staatskanzleien, auch in der Presse. Also um die Frage, wie ARD, ZDF und auch das Deutschlandradio künftig arbeiten. Es ist ja für die deutsche Demokratie ziemlich ungewöhnlich, dass beim Reformstaatsvertrag die Zustimmung sämtlicher Bundesländer erforderlich ist, also Einstimmigkeit. Die Regierungschefs der Länder hatten den Vertrag im März bereits unterzeichnet. Damit der Vertrag aber wie geplant am 1. Dezember in Kraft treten kann, müssen alle Länderparlamente zustimmen. Die meisten haben das bereits getan. Spannend war heute die Abstimmung im Sächsischen Landtag, denn die Mehrheitsverhältnisse dort waren denkbar knapp. Schließlich haben die Abgeordneten mehrheitlich für den Vertrag gestimmt. Christoph Sterz hat für uns die Debatte im Sächsischen Landtag verfolgt. Herr Sterz, wie haben denn die sächsischen Landtagsabgeordneten den so wichtigen Tagesordnungspunkt 4 diskutiert? Wie haben sie sich schlussendlich dann entschieden?
Sie haben sich so entschieden, dass dieser Reformstaatsvertrag tatsächlich durch den Sächsischen Landtag gegangen ist. Das war, wie Sie gesagt haben, gar nicht so vorauszusehen, denn CDU und SPD, das ist ja eine Minderheitsregierung in Sachsen und die brauchten dringend die Stimmen von den Grünen und auch von den Linken. Und gerade die Grünen und die Linken hatten von vornherein gesagt, naja, also wir mögen eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Reformen, die gehen uns aber nicht weit genug, deswegen würden wir eigentlich gerne nicht so richtig zustimmen. Aber dann hat vor allem die Linke am Ende nach einer kurzen Pause, die CDU vorgeschlagen hatte, doch noch sich durchgerungen und gesagt, okay, bevor jetzt zum Beispiel AfD und auch Bündnis Sahra Wagenknecht irgendwie einen Erfolg feiern und wir im Prinzip dafür verantwortlich sind, stimmen wir dann doch diesem Vertrag zu.
Also knappes Ergebnis. Jetzt erklären Sie uns noch mal ein bisschen die Hintergründe, Herr Sterz. Was genau bedeuten denn diese Reformen? Was sind denn die wesentlichen Punkte?
Also diese Reform werden wir Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem daran bemerken, dass die ARD 16 Radiosender zumachen muss. Das sind allerdings vor allem relativ kleine Sender, sowas wie NDR Info Spezial oder MDR Tweens oder BR Verkehr oder WDR Event. Diese Sender müssen schon bis 2027 entweder zugemacht oder zusammengelegt oder ins Digitale verlegt werden, also relativ bald. Und dann gibt es auch noch Fernsehsender, die zusammengelegt werden. Auch das sind eher kleinere. Viel Aufmerksamkeit hat bekommen, dass Dreisat irgendwann verschwinden könnte, der deutsch-österreichisch-schweizerische Sender. Das ist noch nicht entschieden. Da haben ARD und ZDF im Moment noch keine Einigkeit. Da gibt es eben noch kein Ergebnis. Es könnten auch so Sender verschwinden wie ARD Alpha oder ARD One, das sind aber wie gesagt eher kleine Sender. Und dann gibt es auch noch ein paar grundsätzliche Sachen, sowas wie eine gemeinsame digitale Plattform, die entstehen soll, mehr Kooperation auch mit uns, mit dem Deutschlandradio, mehr Dialog, mehr Digitales. Das sind so die wesentlichen Punkte der Reform.
Aber die Online-Angebote zum Beispiel, die waren nicht wirklich im Mittelpunkt der Diskussion.
Doch, also die Online-Angebote, die waren auch im Landtag heute in Sachsen ein wichtiger Teil, weil nämlich Grüne und Linke ihre Kritik an diesem Staatsvertrag vor allem darauf bauen, dass, wenn es nach diesem Vertrag geht, die Öffentlich-Rechtlichen schon noch ein bisschen mehr begrenzt werden, was im Digitalen geht. Stichwort Presseähnlichkeit, das bedeutet, die können nicht mehr so viele Texte online stellen, wie sie das vielleicht bisher machen. Sie müssen immer gekoppelt sein an irgendein Audio oder ein Video, also an irgendeine Berichterstattung zum Beispiel im Radio und Fernsehen. Und da sagen vor allem Linke und Grüne, naja, zeitgemäß ist es nicht. Und dann kommen die auch ihrem Auftrag gar nicht wirklich nach, die Leute zu informieren, die halt im Netz sind und die da auch viel lesen. Deswegen ist das schon im Hintergrund zumindest auch ein wichtiger Teil gewesen.
Also ein Kritikpunkt. Wieso ist diese Reform insgesamt so umstritten gewesen?
Die Reform ist insgesamt umstritten gewesen, weil es gar nicht alleine um diese Reform geht, sondern weil im Hintergrund immer der Rundfunkbeitrag lauert sozusagen, weil dann insbesondere die AfD und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht immer sehr laut werden und sagen, naja, das kann doch nicht sein, die haben so viel Geld und die machen doch angeblich ganz viel, was ihnen nicht passt. Die beklagen dann immer eine Einseitigkeit und die AfD will ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk de facto abschaffen. Ja, und deswegen ist eben das Finanzielle doch sehr wichtig, auch wenn das jetzt heute in Sachsen offiziell gar nicht Teil der ganzen Abstimmung war, aber das schwingt halt einfach immer mit, auch deswegen, weil eigentlich der Rundfunkbeitrag längst hätte erhöht werden müssen. Der ist im Moment bei 18,36 Euro, sollte eigentlich auf 18,94 Euro steigen nach einem Verfahren, das die Länder selber festgelegt haben, aber die halten sich an dieses Verfahren nicht und deswegen wird das auch weiter, dieser Konflikt noch weiter auch über Sachsen hinaus schwelen.
Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, Herr Sterz, was da heute passiert ist in Sachsen im Parlament, kann man das so umschreiben? Blaues Auge geholt und Schwamm drüber?
Nee, leider nicht. Also blaues Auge geholt, das stimmt, Schwamm drüber stimmt nicht, denn das Problem ist bei der Rundfunkpolitik, die ist halt föderal organisiert, das aus guten Gründen, Stichwort Zweiter Weltkrieg, NS-Zeit und so weiter. Aber es ist halt immer Einstimmigkeit erforderlich und das sorgt dafür, dass Mehrheiten nicht reichen, sondern es braucht einstimmige Ergebnisse. Die sind sehr schwer zu organisieren, die werden vielleicht, wenn im nächsten Jahr möglicherweise die AfD bei irgendwelchen Wahlen so gut abschneidet, dass sie auch mal eine Landesregierung stellt, dann wird das Ganze verunmöglicht, da ein Ergebnis gemeinsam zu finden. Also das ist vielleicht ein Wegweiser, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall zeigt es, dass Rundfunkpolitik in Deutschland super, super schwierig und heikel ist und dass da viel drum gestritten wird, manchmal auch sehr populistisch und eigentlich am Thema vorbei. Aber Rundfunkpolitik ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Feld.
Mit weitreichenden Konsequenzen. Der Sächsische Landtag stimmt dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zu. Christoph Sterz hat uns die medienpolitischen Hintergründe erläutert. Herr Sterz, herzlichen Dank. Guten Abend.
Danke.
Der Filmemacher und Autor Alexander Kluge hat Opernhäuser als Kraftwerke der Gefühle bezeichnet. Wir Bürgerinnen und Bürger werden in den Opern mit extremen Affekten konfrontiert, die uns ergreifen, erschüttern, vielleicht auch verunsichern. Liebe, Enttäuschung und Verrat, Bösartigkeit und Milde, Dummheit und Edelmut stellvertretend für uns agieren die Darstellerinnen und Darsteller und am Ende fällt der Vorhang und die Oper entlässt uns ins Freie, in unsere wirkliche Wirklichkeit. Der Soziologe Harald Welzer hat in seinem aktuellen Buch die Macht der Gefühle untersucht, vom Privaten zum Politischen, vom Trautenheim bis zu den Marktplätzen der Republik. Das Haus der Gefühle, der Titel seiner Studie. Morgen wird Welzer im Frankfurter Kunstverein eine Gesprächsreihe zu dem Thema starten, im Zusammenhang mit der Ausstellung, die dort gerade zu sehen ist, Anatomie der Fragilität, Körperbilder in Kunst und Wissenschaft. Wie Körper und Gefühle zusammenpassen, was er bis Dezember in 4 Gesprächen herausfinden will, das werden wir jetzt besprechen. Herr Welzer, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Beim Thema Körper fallen einem sofort die Begriffe Schönheit, aber auch Verletzlichkeit ein. Es geht um unser Bild vom Körper. Dieses Bild ist ja ständig im Wandel. Wie passt denn eine Gesprächsreihe über Gefühle, die ja etwas Immaterielles sind, wie passt die zu einer Ausstellung über Körper? Die sind ja sehr konkret, sehr anschaulich.
Ja, wobei die Frage tatsächlich ist, ob Gefühle so immateriell sind. Also wenn wir die Erkenntnisse der Neurowissenschaft aus den letzten Jahrzehnten zur Kenntnis nehmen, dann ist es ja so, dass Gefühle genau die körperlichen Signale dafür sind, ob etwas, was wir erleben, was wir wahrnehmen und wie wir darauf reagieren sollten, ob das überlebensdienlich oder überlebensfeindlich ist. Also besonders der Neurowissenschaftler und Philosoph Antonio Damasio hat er ja den Begriff des somatischen Marker geprägt und hat gesagt, es gibt letztlich überhaupt keine Entscheidung, die wir treffen, der nicht ein emotionales Signal zugrunde liegt. Und der andere Punkt, wo der Körper ins Spiel kommt, ist natürlich der, dass wir als Organismen ein Gehirn deswegen haben, damit unser Organismus ständig überwacht wird und nicht irgendwie zusammenbricht und im Störungsfall irgendwie Maßnahmen ergriffen werden. Also das Gehirn ist ja nicht dafür da, dass wir Thomas Mann lesen primär, sondern das Gehirn ist dafür da, dass unser Organismus weiter existiert. So, und diese ganz enge Verbindung zwischen Körper, Geist Emotion, die ist das, glaube ich, verbindende Glied zwischen der Ausstellung Anatomie der Fragilität und dem, worüber ich mir im Buch Gedanken gemacht habe.
Kann man denn sagen, innere Prozesse drängen nach außen, wollen sich ausdrücken? Also das kann eine Träne sein, das kann aber auch eine geballte Faust sein?
Das kann alles Mögliche sein. Also wir merken es ja auch, wenn man eine Gänsehaut bekommt beim Hören eines Musikstücks oder dass einem das Herz aufgeht in einem bestimmten Gespräch. Schon allein, dass wir diese Begriffe haben, zeigt ja die enge körperliche Verbundenheit. Und was in der Ausstellung so eindrucksvoll zu sehen ist, ist im Grunde genommen ja auch, wie unsere Körperwahrnehmung selber auch immer ein kulturelles Produkt ist. Also dass ein Körper irgendwann auch ein naturwissenschaftlicher Körper wird, wird in dieser Ausstellung so wunderbar dargestellt an anatomischen Figuren aus dem 18. Jahrhundert, die einfach wahnsinnig eindrucksvoll sind.
Wie geht denn die Politik mit diesem Thema um, mit Körper und mit Gefühlen?
Also weder mit Körper noch mit Gefühl. Wir haben ja gegenwärtig in der politischen Landschaft, die ja sehr stark von einem Siegeszug des Populismus gekennzeichnet ist, das wirklich blöde Phänomen, um es mal so flapsig auszudrücken, dass insbesondere die Rechtspopulisten es gelernt haben, Gefühle zu bewirtschaften. Mhm. Und zwar negative Gefühle, also Wut, Angst, Misstrauen und sowas. Das sind die Gefühle, die in diesem politischen Spektrum bewirtschaftet werden, während die etablierten Parteien, die demokratisch orientiert sind, lassen Gefühle liegen. Dabei könnte man natürlich auch positive Gefühle ganz wunderbar bewirtschaften. So etwas wie Vertrauen, Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft, solche Dinge.
Und da ist dann neben der Politik vielleicht auch die Kultur gefragt, die da solche ja, ideale Utopien vielleicht zeichnet.
Ich weiß gar nicht, ob man so Utopien zeichnen muss. Ich bin eigentlich, und das habe ich in dem Buch relativ stark gemacht, ich bin eigentlich mehr bei der Gegenwartsutopie, weil wir müssen doch sagen, dass wir bei allem Gerede über Spaltung und Bubbles im Alltag doch mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen sehr friedlich, freundlich und vertrauensvoll umgehen. Also diese ganzen Dinge, vor mir verliert jemand etwas aus der Tasche, ich laufe hinterher und sage, sie haben was verloren, ist ja etwas Alltägliches. Oder kurze Gespräche an der Supermarktkasse oder am Schalter oder keine Ahnung. All diese Dinge funktionieren im Alltag doch und sind ja eine Ressource für ein stabiles Zusammenleben. Und das wird in der Diskussion, in dieser dauererregten Diskussion, die sich immer auf Negatives richtet, völlig übersehen.
Ich möchte noch einen anderen Begriff erwähnen, Herr Welzer, die Stimmung. Die Stimmung in einem Land ist ja ganz wichtig. Jan Böhmermann hat mal eine ganze Sendung darüber gemacht, wie Politiker und auch Lobbyisten für eine bestimmte Stimmung im Land sorgen, um dann wahrscheinlich eine bestimmte Politik auch durchsetzen zu können. Ist in diesem Sinne Stimmung die Summe der Gefühle von vielen Menschen?
Nein, aber es ist etwas, was ich, wie Sie jetzt eben schon angedeutet haben, manipulativ natürlich wahnsinnig gut einsetzen kann. Ja, ich kann ja zum Beispiel, wir haben ja gerade diese aktuelle Debatte über die Bemerkung des Bundeskanzlers über das Stadtbild. Ja, und man merkt ja schon, dass eigentlich fast die ganze Gesellschaft gemerkt hat, was damit gemeint war, nämlich die Differenzierung zwischen Menschen, die dazugehören und solchen, die nicht dazugehören sollen. Das war ja in seiner ersten Bemerkung eigentlich der Kern der Sache. Seitdem wird darüber diskutiert. Dadurch wird eine bestimmte Stimmung erzeugt. Und damit wird auch Politik gemacht, weil am Ende wird übrig bleiben, dass es sinnvoll ist, darüber zu diskutieren. Wenn man eigentlich sagen müsste, in einer offenen Gesellschaft ist das eine völlig antiquierte Sichtweise, das Stadtbild auf Personen zu reduzieren.
Morgen geht die Gesprächsreihe los, Herr Welzer. Da sprechen Sie mit Franziska Nori, das ist die Leiterin des Frankfurter Kunstvereins. Dann gibt es weitere Gespräche mit der Autorin Ines Geipel, mit Diana Kinnert, Publizistin und auch CDU-Mitglied, CDU-Politikerin, wenn man so will, und dem Soziologen Hartmut Rosa. Was wollen Sie denn erfahren, was wollen Sie denn erfragen in dieser Gesprächsreihe?
Naja, also eigentlich kreisen wir die ganze Zeit um diese Fragestellung des Politischen, der Gefühle, auch die Art und Weise, wie dieses Politische der Gefühle sich in der Realität niederschlägt. Also beispielsweise mit Ines Geipel, die hat das Buch Fabelland geschrieben, wo es im Wesentlichen darum geht, dass bestimmte traumatisierende Diktaturerfahrungen in Ostdeutschland nie aufgearbeitet worden sind, woraus sie Erklärungspotenzial für die gegenwärtigen politischen Befindlichkeiten dort zieht. Bei Diana Kinnert geht es um Einsamkeit. Sie hat an Studien mitgearbeitet über Einsamkeit, hat auch die britische Regierung beraten, die ja auch ein Ministerium gegen Einsamkeit eingerichtet haben. Und Hartmut Rosa hat als Soziologe die Resonanztheorie entwickelt, wo es darum geht, was macht eigentlich unsere Weltbeziehungen aus und an welchen Stellen erleben wir Resonanz? Und das geht sozusagen immer unter unterschiedlichen Vorzeichen um die Fragestellung, in welcher Weise bestimmen eigentlich Gefühle unsere Wahrnehmung von Welt und unsere politischen Schlussfolgerungen?
Harald Welzer, das Haus der Gefühle, eine Gesprächsreihe zur Innenpolitik unserer Emotionen im Frankfurter Kunstverein. Morgen, wie gesagt, geht es los, diese Gesprächsreihe mit Franziska Nori, der Leiterin des Frankfurter Kunstvereins. Herr Welzer, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke.
Fazit.
Die Einbrecher im Pariser Louvre am 19. Oktober hatten bei ihrem Coup Spuren in Hülle und Fülle hinterlassen. Und so war es doch ziemlich wahrscheinlich, dass die französische Polizei schnell mit ihren Ermittlungen vorankommen würde. Und tatsächlich wurden am Samstag zwei Verdächtige verhaftet. Gleich danach waren erste Ermittlungsergebnisse durchgesickert. Die Staatsanwältin war sauer am Wochenende. Heute nun hat sie die Öffentlichkeit informiert. Über die Einzelheiten möchte ich nun mit unserem Korrespondenten Kai Rienecker sprechen. Herr Rienecker, was hat denn die Staatsanwältin heute berichtet?
Ja, so richtig was Neues gab es nicht. Es wurde vieles bestätigt, was es schon längst in der Presse zu lesen gab in den vergangenen Tagen. Die Staatsanwältin ging vor allen Dingen deswegen an die Öffentlichkeit, weil die viertägige Frist abgelaufen war, in der die Täter ohne Anklage festgehalten werden können. Und jetzt hat sie eben gesagt, dass Anklage erhoben wird wegen organisiertem Bandendiebstahl, dass es da bis zu 15 Jahre Haft geben kann. Und die Ermittler sind sich offenbar sehr sicher, das hat sie auch nochmal in einem Fernsehinterview gesagt, dass es sich um die beiden Täter handelt, die am vorletzten Sonntag eben in den Louvre auch eingestiegen sind, die sich an die Vitrinen gemacht haben. Sie sind sich so sicher, weil sie entsprechende DNA-Spuren sicherstellen konnten. Eine zum Beispiel von dem einen Täter direkt an der Vitrine, an der er sich zu schaffen gemacht hatte. Also da wurde akribische Arbeit gemacht und die war dann eben so erfolgreich, dass diese beiden Täter geschnappt werden konnten. Die anderen beiden, mindestens zwei Mittäter, die sind ja noch auf der Flucht.
Und dann gab es ja angeblich auch so Teilgeständnisse. Jetzt eine ganz entscheidende Frage, wo ist denn das Diebesgut? Also wo sind die Diamanten und Edelsteine und das andere wertvolle Geschmeide, Herr Rienecker?
Ja, auch hier gab es keine konkreten Neuigkeiten oder auch Fahndungserfolge. In Frankreich machen sich ja viele Sorgen, dass diese Kronjuwelen aus dem 19. Jahrhundert einfach in ihre Einzelteile zerlegt werden könnten, zerschnitten werden könnten. Etwas erstaunt hat mich deswegen ganz ehrlich, wie optimistisch die ermittelnde Staatsanwältin auf der Pressekonferenz klang. Sie sagte wörtlich, die Juwelen seien in diesem Moment, in dem sie spreche, noch nicht im Besitz der Ermittler, aber sie habe weiter die große Hoffnung, dass sie wiedergefunden werde. Also ob das jetzt Zweckoptimismus war, kann ich schlecht einschätzen, aber sie sagte dann auch, es sei noch Zeit, die Juwelen zurückzugeben. Das klang dann schon fast komisch, fast als wenn sich die Staatsanwältin jetzt nochmal per Pressekonferenz direkt an die auf der genau an die Täter oder auch mögliche Käufer wenden würde.
Gab es denn auch Aussagen zur Sicherheit des Louvre? Da wurde ja viel diskutiert und viel kritisiert auch. Vielleicht auch Pläne, wie solche Diebstähle künftig verhindert werden können im Louvre, aber auch natürlich in anderen französischen Museen.
Ja genau, da gab es ja diese eine große Idee von Louvre-Chefin Laurence Descartes, die sie gleich ausgesprochen hatte, dass sie am liebsten ein ganzes Polizeikommissariat künftig im Louvre haben wolle. Und dem hat heute Morgen hier der neue Präfekt, der Polizeipräfekt von Paris vor der Kulturkommission im Senat eine ganz deutliche Absage erteilt. Der hat gesagt, wenn er das machen würde, dann könnte er bald in jedes Museum in Frankreich einen Polizeiposten stellen. Außerdem seien seine Leute ja auch innerhalb von 3 Minuten am Tatort gewesen und haben dafür gesorgt, dass die Täter zumindest nervös geworden sind und dann eben auch zahlreiche Gegenstände zurückgelassen haben. Und die DNA-Spuren haben dann eben ja auch zur Ergreifung geführt von zumindest 2 Tätern. Übrigens, der erste Alarmruf, der bei der Polizei einging, der kam gar nicht aus dem Museum, sondern von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Das haben wir jetzt auch gehört. Das sagt schon viel aus über das aktuelle Sicherheitssystem im Louvre.
Der Einbruch in den Louvre, erste Erkenntnisse zu den Tätern und eine gewisse Hoffnung, dass die geraubten Gegenstände auch wieder auftauchen. Aus Paris war das Kai Rienecker.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Ägyptologe Khaled El Enani könnte künftig als Generaldirektor das höchste Amt der UNESCO bekleiden. Anfang Oktober schlug der Exekutivrat ihn für diese Position vor. Jetzt hat die Organisation World Heritage Watch die Personalie kritisiert. In einem Brief an die UNESCO-Mitgliedstaaten warnt die in Berlin ansässige Organisation vor der für den 6. November geplanten Ernennung El Enanis. Es gebe erhebliche Zweifel an seiner Eignung, heißt es in dem heute veröffentlichten Schreiben. Denn El Enani sei in seiner Zeit als ägyptischer Tourismusminister für die Zerstörung großer Teile der historischen Totenstadt von Kairo mitverantwortlich gewesen. Ebenso wie für die, Zitat, monströse Tourismusentwicklung rund um das Katharinenkloster auf der Halbinsel Sinai. Beide Städten gehören zum UNESCO-Welterbe. Junge russische Straßenmusiker sind zu weiteren Haftstrafen verurteilt worden, weil sie ein Anti-Kreml-Lied auf einer belebten Straße in St. Petersburg gespielt hatten. Daraus war ein Video entstanden, das in sozialen Medien viral ging. Die Mitglieder der Band Stop Time wurden festgenommen, nachdem sie das Protestlied Swan Lake Cooperative des russischen Rappers Noise MC gespielt hatten. Die Sängerin Diana Loginova wurde heute wegen, Zitat, Rowdytums zu 13 Tagen Haft verurteilt. Sie hatte bereits 13 Tage im Gefängnis verbracht und wurde außerdem gestern zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auch ein Antikriegslied gesungen hatte. Der Stoptime-Gitarrist Alexander Orlov erhielt ebenfalls 13 Tage Haft. Auch er und ein weiterer Musiker verbüßten Anfang Oktober bereits kurze Haftstrafen. In Schwerin soll eine Lenin-Statue aus den 80er Jahren unter Denkmalschutz gestellt werden. Dagegen haben sich jetzt Historiker, Opferverbände und Vertreter von Gedenkstätten gewandt. Lenin habe ein totalitäres System begründet mit Gewalt, Unterdrückung und der systematischen Vernichtung politischer Gegner, heißt es in einem offenen Brief, den unter anderem der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk und die Autorin Grit Poppe unterzeichnet haben. Allein in Schwerin seien in den 50er Jahren von einem sowjetischen Militärtribunal mehr als 100 Todesurteile verhängt worden. Die Briefunterzeichnerinnen und Unterzeichner betonen, sie wollten Geschichte nicht entsorgen. Sie regen an, die Lenin-Statue mit Pflanzen überwuchern zu lassen oder sie mit Hinweistafeln im Innenhof des ehemaligen KGB-Gefängnisses in Schwerin aufzustellen. Das Kulturerbe Kameruns in deutschen Museen soll in einem neuen Projekt erforscht werden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gab bekannt, es werde das Projekt Anfang November gemeinsam mit dem Stuttgarter Lindenmuseum starten. Erforscht werden demnach Kulturgüter von 4 kamerunischen Volksgruppen. Ihr Erbe war während der deutschen Kolonialzeit von 1884 bis 1919 in deutsche Museen gelangt. Ziel ist, Objekte zu identifizieren und ihre Geschichte nachzuverfolgen. Damit soll die Grundlage für eventuelle Rückgaben geschaffen werden. Außerdem soll eine Datenbank entstehen und eine Ausstellung, die dann im Lindenmuseum und in Kamerun gezeigt wird. Schätzungsweise mehr als 40.000 Objekte aus Kamerun befinden sich in deutschen Museen. Viele gelten als Raubkunst.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Sebastião Salgado war einer der bedeutendsten Dokumentarfotografen des 21. Jahrhunderts, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2019. Sein Lebenswerk war die Rettung des Amazonasgebiets in Brasilien. Im vergangenen Jahr ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Gemeinsam mit seiner Frau Lelia ist er immer wieder in den Regenwald und zu den darin lebenden Indigenen gereist, um die Natur und die Bewohner des Amazonas zu porträtieren. Herausgekommen ist eine Blockbuster-Ausstellung, die unterlegt mit Sounds von Jean-Michel Jarre durch die Welt tourt, und nach 19 Stationen weltweit ist die Ausstellung jetzt erstmals in Deutschland zu sehen, in Köln im Museum für Völkerkunde, dem Rautenstrauch-Jost-Museum. Sabine Oelze hat sie gesehen und mit Lelia Salgado gesprochen. Sie hat die Ausstellung nämlich kuratiert.
Schwarz-Weiß-Aufnahmen hängen von der Decke, jede einzeln angestrahlt von einem Spot. Es wirkt, als würden die Fotografien von Sebastião Salgado aus sich selbst herausleuchten. Der Brasilianer reiste gemeinsam mit seiner Frau Lelia jahrelang durch das Amazonasgebiet. 12 der mehr als 300 dort lebenden indigenen Gruppen hat er begleitet. Menschen, deren Leben noch eng mit der Natur verbunden ist.
To go inside the people who live in the Amazonia, it's very complicated. We must go by boat, we must go by walk, we must go
Zu den Indigenen im Amazonas zu gelangen, sagt Lelia Salgado, sei mühsam. Nur zu Fuß, mit dem Boot oder aus der Luft überhaupt möglich. Ziel der Salgados war nicht, die Zerstörung zu dokumentieren, sondern das, was noch existiert. Die 82%, die bisher unversehrt sind. Die Bilder zeigen eine überwältigende Schönheit mit einer Klarheit und Präzision, die fast filmisch wirkt. Der Regenwald, 14-mal so groß wie Italien, breitet sich wie ein Teppich über die Hügel aus. Der Amazonasstrom schlängelt sich malerisch durch diesen unberührten Garten Eden. Oft wartete Salgado tagelang, bis das Licht genau den richtigen Moment traf, in dem Landschaft und Atmosphäre eins wurden. Die Ausstellung wird von einer eigens geschaffenen Klanglandschaft begleitet, komponiert vom Franzosen Jean-Michel Jarre.
A museum in Switzerland, they had the one archive with the sounds of the Amazonia. They allowed Jean-Michel to
Ein Museum in der Schweiz stellte Jarre Tonaufnahmen aus dem Amazonasgebiet zur Verfügung. So entstand eine Musik, die sich mit den Klängen des Waldes verbindet. Wasser, Wind, Stimmen, Insekten. Lelia Salgado sagt, sie wünsche sich, dass man beim Eintreten in die Ausstellung das Gefühl habe, mitten im Regenwald zu stehen. Kann Fotografie die Umwelt schützen? Der brasilianische Regenwald spielt eine entscheidende Rolle für das Weltklima. Nanette Snoop, Direktorin des Rautenstrauch-Joost-Museums, hatte zunächst Bedenken, die Ausstellung im Kölner Museum für Völkerkunde zu zeigen. Seit ihrem Amtsantritt verfolgt sie eine klare Linie. Nicht über andere sprechen, sondern sie selbst zu Wort kommen lassen. Deshalb ist sie froh, dass auch Videointerviews mit indigenen Anführerinnen und Anführern zu sehen sind. Gefilmt wurden sie von Salgados Sohn. Sie erzählen, was die Kolonialisierung und die Zerstörungen mit ihnen gemacht haben. Einer von ihnen ist der Schamane Davi Kopenawa. Kopenawa spricht über seine Wut gegenüber dem weißen Mann, der nicht nur das Land zerstört, sondern auch Wissen geraubt hat. Ein Zorn, der sich mit Trauer verbindet. Diese Videos sind eine wichtige Ergänzung zu den Fotografien, die den klassischen kolonialen Blick des Westens wiederholen, wenn sie zum Beispiel bemalte Körper oder inszenierte Gruppenporträts in den Mittelpunkt stellen. Nanette Snoop hat außerdem die brasilianische Ministerin für die Belange indigener Völker, Sonia Guajajara, ein Grußwort per Video schicken lassen. Darin spricht sie über die Bedeutung Salgados für den Schutz des Amazonas. Außerdem veranstaltet Museumsdirektorin Snoop ein umfangreiches Begleitprogramm mit dem Titel »Die Zukunft ist indigen«.
Die Menschen kommen hier, aber das ist für uns auch eine Gelegenheit, um zu reden über indigene Landrechte, rund um koloniale Kontinuität, um planetäre Gerechtigkeit.
Die Zukunft ist indigen zeigt in Vorträgen, Filmen, gedreht von Indigenen und einer Ausstellung, wie diese Gemeinschaften selbst mit Klimawandel und kolonialen Strukturen umgehen. Ohne Salgados Arbeiten, sagt Nanette Snoop, würde dieses Thema wahrscheinlich weniger Besucherinnen und Besucher anlocken.
Meine Erfahrung ist manchmal, wenn man solche Ausstellungen macht, die ein sehr breites Publikum anzieht, die kann man danach auch mitnehmen, um sie ein bisschen schwierigere Themen zu präsentieren.
Nach Köln reist Amazonia weiter nach Brasilien. Wenn im November die Klimakonferenz COP30 in Belém beginnt, soll die Ausstellung dort gezeigt werden.
I think it's very good, the presidents and you know.
Auch in Belém, sagt Lelia Salgado, sollen die Präsidenten und Regierungschefs sehen, was auf dem Spiel steht und endlich handeln, um den Amazonas zu schützen. Sebastião Salgado, der im Mai dieses Jahres gestorben ist, hat mit seinen Fotografien vom Amazonasgebiet ein Vermächtnis hinterlassen. Ein poetisches Zeugnis über den größten Regenwald der Erde und ein wichtiger Appell, ihn zu bewahren.
Amazonia, Fotografien von Sebastião Salgado im Rautenstrauch-Joost-Museum für Völkerkunde in Köln zu sehen, bis Mitte März, Sabine Oelze berichtete. Über zwei neue Filme wollen wir nun sprechen, über die spanische Produktion Sorda. Sie handelt von einer gehörlosen Frau, die Mutter eines Mädchens wird, das hören kann. Beginnen wollen wir aber mit der Romanverfilmung Stiller von Max Frisch. 9 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist ihm damit sein schriftstellerischer Durchbruch gelungen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der bei seiner Einreise in die Schweiz im Zug verhaftet wird, weil die Schweizer Behörden glauben, er wäre mit einer falschen Identität unterwegs. Jörg Taschmann, wie erzählt denn der Schweizer Regisseur Stefan Haupt diese Geschichte von 1954?
Also Stefan Haupt hat gar nicht erst versucht, diese Geschichte in eine andere Zeit zu verlegen. Und ich finde das auch gut und richtig, denn es geht ja bei dieser Hauptfigur Anatole Stiller um eine sehr schweizerische Figur, um einen Künstler, der einst im Spanienkrieg gekämpft hat, eine schöne Frau geheiratet hat, eine Ballerina, und dann plötzlich verschwunden ist. Es ist ja eben auch eine Zeit, wo die Schweiz eben neutral sich verhalten hat in diesem Zweiten Weltkrieg. Und nun reist er ein Amerikaner ein, der sich White nennt, aber den eben viele für diesen verschollenen Stiller halten aus Zürich. Und gespielt wird eben diese Hauptfigur sehr eindringlich von Albrecht Schuch, der ihn auch sehr facettenreich verkörpert, sperrig, stur, nicht unbedingt immer sympathisch, aber zunehmend dann auch wirklich einnehmend, wenn er versucht, noch einmal neu zu beginnen. Und Albrecht Schuch hat mir im Interview auch die Figur eigentlich sehr treffend beschrieben.
Ein Mensch beschließt, nicht mehr er selbst sein zu wollen. Ein Mensch sagt, ich widere mich so an, ich mache Schluss mit diesem Menschen. Was kann man machen außer Selbstmord, Flucht, abschneiden mit dem Hier und Jetzt, niemand weiß wohin, was natürlich wahrscheinlich der letzte und vielleicht auch narzisstischste letzte Schritt irgendwie ist, weil du hinterlässt natürlich auch wahnsinnig viel verbrannte Erde, du hinterlässt ja Traumen bei deinen Liebsten. Ne? So. Dieser Egozentrismus oder dieser Narzisst, den hat er ja selber gespürt, auch den wollte er ja nicht mehr, zumindest habe ich das so wahrgenommen.
Der Schauspieler Albrecht Schuch. Literaturverfilmungen, Herr Taschmann, werden ja oft kontrovers aufgenommen. Halten Sie diese Übersetzung ins Medium Film für gelungen?
Also was ich schon mal gut finde, ist die Zeit und die Stimmung sind gut getroffen. Das liegt natürlich dann auch an der Ausstattung und den Kostümen. Albrecht Schuch und eben Paula Beer, die Julika spielt, also diese Ehefrau vom Stiller, die sind sehr überzeugend. Die funktionieren auch als Paar, weil sie besucht ihn dann, soll seine Identität feststellen und ist sich irgendwie nicht so ganz sicher. Zumindest behauptet sie das. Eigentlich weiß sie schon ganz genau, wer da vor ihr steht. Und die beiden kommen sich dann plötzlich eben wieder näher und sie ist natürlich noch super verletzt. Und diese Begegnung, die beiden wieder miteinander haben, die fand ich sehr berührend. Was mir gefehlt hat im Vergleich zur literarischen Vorlage, ist eben so ein sehr bösartiger, auch verbaler Witz, weil Frisch sich ja auch sehr mit der Schweiz abgearbeitet hat. Davon ist einiges übrig geblieben, aber eben im Buch gibt es herrliche Dialoge. Der Roman ist ja auch in der Ich-Form geschrieben. Und diese Dialoge und Sätze, die knallhart sein können und fast philosophisch, die vermisse ich so ein bisschen. Und im Großen und Ganzen ist es ein sehenswerter Film, auch eine sehenswerte Adaptation, die wenig falsch gemacht hat. Aber man ist auch nicht sehr viel Risiko eingegangen auf Seiten der Regie. Es ist eine sehr konzentrierte filmische Arbeit, ein bisschen altmodisch, aber das finde ich in dem Fall eher wohltuend, weil sie der Vorlage irgendwo auch relativ treu bleibt. Aber ein bisschen mehr Mut hier und da hätte es auch geben können. Zum Beispiel finde ich es schon ein bisschen irritierend, dass eine so schweizerische Geschichte, die eben hauptsächlich in Zürich spielt, da wird kein Wort Schweizerdeutsch geredet. Das hätte dem Film ein bisschen mehr auch Flair beispielsweise geben lassen, zeigt aber auch so ein bisschen, wie man versucht, hier auch nur mal sicher zu gehen und das größtmöglichste Publikum natürlich anzusprechen.
Der Schweizer Regisseur Stefan Haupt und seine Verfilmung von Max Frischs Roman Stiller. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, Herr Taschmann, der spielt nun ja wirklich ganz im Hier und Heute und erzählt von einem Paar, das ein Kind bekommt. Die Mutter ist gehörlos, der Vater nicht. Wie verändert sich denn das Leben der beiden Eltern durch dieses Baby?
Also man sieht sie eben noch, wie sie schwanger ist und das ist ein sehr harmonisches Paar, weil der Partner sehr, sehr gut die Gebärdensprache beherrscht, er bettet seine Frau immer gut ein, übersetzt für sie, ist eigentlich immer für sie da. Ist eine sehr harmonische Beziehung und ein Kind ist dann ja immer auch ein Stresstest. Und dieses Baby, dieses Mädchen Ona, das löst plötzlich wieder ganz viele Ängste aus. Die Mutter Angela, die kann sich zum Beispiel nicht wirklich freuen, als dann irgendwann klar ist, die Tochter wird hören können und wird auch sprechen können. Und der Vater Hector ist natürlich begeistert darüber und der kümmert sich rührend um diese Kleine und wird immer wichtiger. Die Mutter zieht sich auch immer mehr zurück, wirft ihren Partner dann auch vor, immer mehr in diese Welt der Hörenden abzudriften. Also so sieht sie das. Und als Zuschauer kann man da auch ganz anderer Meinung sein. Und das ist eine Stärke des Films, der zwar aus der Sicht der gehörlosen Mutter gefilmt und erzählt wird, aber diese Männerfigur auch sehr fair behandelt, sodass ich mich fast mehr mit dem Mann identifiziert habe als mit der Mutter. Aber das können andere Zuschauerinnen oder Zuschauer auch wieder ganz anders sehen.
Die Sicht der gehörlosen Mutter. Wie hat denn die Filmemacherin Eva Libertad diese Perspektive filmisch eingefangen?
Da sind eben die Tonebenen sehr wichtig. Manchmal hört man eine Art Normalton, den wir Hörenden hören. Gegen Ende des Films hört man dann oft sehr oft, was Andrela hört. Eben einmal mit und einmal ohne Hörgerät. Und das ist dann manchmal wie so ein dumpfer Tonbrei mit sehr schrillen Tönen. Wenn sie das Hörgerät nimmt und wenn sie es abnimmt, wird es dann irgendwie wieder dumpf. Der ganze Film ist übrigens untertitelt worden, sodass dieser Film wirklich auch im Kino für Inklusion steht. Und was ihn so originell und vielschichtig macht, ist eben, es geht nicht nur um dieses sehr spezielle Problem eines gemischten Paares, also sie gehörlos, er hörend, sondern eben auch um dieses generelle Problem, was ein Kind, ein Baby mit einer fast intakten Beziehung macht und sie fast so zum Implodieren bringt. Und übrigens ist der Film auch deshalb so realistisch, weil die Schwester der Regisseurin, Miriam Garlo, die Hauptdarstellerin, auch selber gehörlos ist. Also ein hochinteressanter Film, sehr stimmig erzählt und auch sehr berührend, der viele, viele Fragen aufwirft.
Die spanische Produktion Sorda von Eva Libertad. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Herr Taschmann, Dankeschön, guten Abend.
Danke, tschüss.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Charlotte Weinreich.
Die Sorge ist groß, dass es mit der Waffenruhe im Nahen Osten wieder vorbei sein könnte. Gerade erst hat Israel wieder Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen gestartet. Die Rede ist von mindestens 30 Toten. In der Süddeutschen Zeitung zeigt sich der prominente Historiker Yuval Noah Harari in einem Gastbeitrag dennoch optimistisch. Auch wenn die Kämpfe in Gaza wieder aufzuflammen drohen, die Friedensverträge in Nahost, schreibt er, sind besser als ihr Ruf. Harari erinnert an die Verträge, die Israel 1979 mit Ägypten, 1994 mit Jordanien oder 2020 mit den Golfstaaten geschlossen hat. Er erklärt: Wenn wir über die schrecklichen Ereignisse der vergangenen zwei Jahre nachdenken, sollten wir nicht zulassen, dass der stille Erfolg der Friedensverträge im Nahen Osten von den Echos gewalttätiger Explosionen übertönt wird. Die Friedensverträge, die Israel mit seinen arabischen Nachbarn geschlossen hat, wurden einer äußerst harten Prüfung unterzogen und sie haben standgehalten. Nach Jahren des grausamen Krieges sollte dies die Menschen auf allen Seiten ermutigen, dem Frieden eine neue Chance zu geben. Deutlich weniger optimistisch liest sich die Rekonstruktion eines Skandals, der in den letzten Wochen bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Was zur Hölle geschah denn nun wirklich in Klütz, fragt August Modersohn in der Zeit. Klütz ist eigentlich ein unbekanntes Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern. Das endete sich Mitte September, schreibt Modersohn und rekonstruiert für uns nochmal die Geschehnisse. Da machte die Nachricht die Runde, das in Klütz beheimatete Literaturhaus Uwe Jonsson habe den Publizisten Michel Friedmann erst eingeladen und dann, auf Geheiß des Bürgermeisters, wieder ausgeladen. Die Furcht vor einem rechten Mob sei zu groß gewesen, hieß es, woraufhin der Pen Berlin eine Kundgebung in Klütz organisierte mit Michel Friedmann. Bald trat der Bürgermeister zurück und der Literaturhausleiter wurde freigestellt. Um herauszufinden, was der wirkliche Grund für die Absage an Friedmann war, spricht Modersohn mit den Beteiligten. Von Kostenfragen bis zur Angst vor antisemitischen Protesten ist alles dabei. Leider ist diese Presseschau zu kurz, um seine Analyse im Detail wiederzugeben. Aber eine Passage fasst es ganz gut zusammen. Haben die Beteiligten etwas gelernt aus den letzten Wochen? Fragt Modersohn und zitiert die Antwort einer Mitarbeiterin des Literaturhauses, die sagt: Ja, vertraue niemandem. Kommen wir zum Schluss noch zum berühmtesten Vampir der Welt. Luc Besson hat sich an eine Neuverfilmung von Bram Stokers Dracula gewagt. Wobei Besson seiner Interpretation den englischen Untertitel A Love Tale hinzufügt. Er setzt also den Schwerpunkt auf die Liebesgeschichte zwischen Graf Dracula und Ehefrau Elisabetta. Der Cast klingt vielversprechend. Dracula wird gespielt von Caleb Landry-Jones und Christoph Waltz hat sich die Rolle seines Widersachers Dr. Van Helsing geschnappt. Die Rezensionen fallen aber eher verhalten aus. In der Frankfurter Rundschau schreibt Daniel Kotenschulte: Fokussiert allein auf sein tragisch unerfüllbares Liebesglück fehlt dem Vampir die Komplexität früherer Verkörperungen. Und so gern man ihn in seinem dandyhaften Auftreten im Umfeld eines Oscar Wilde verorten würde, fehlen ihm wiederum die entsprechenden feinsinnigen Dialoge. So folgt man seiner von ihm selbst einmal als gewundenem Leidensweg beklagten Existenz zwar durchaus mit ästhetischem Vergnügen, aber nicht unbedingt gefangen. Vor Besson haben sich übrigens schon über 30 RegisseurInnen an Dracula versucht. In der Taz kommt Jenny Zöker zu dem Schluss: Vielleicht, weil der Dracula-Stoff eh schon so reich ist und seine Adaptionen es dementsprechend ebenfalls sind, kann Bessons Werk nichts Elementares hinzufügen. Alles, was Dracula symbolisiert, wurde von seinen Vorgängern längst herausgefaucht, sei es die Pestgefahr, die Personifizierung der Kriegsschrecken, der Zweifel am Glauben und am Paradies, die männliche Lust oder der Vampir als Gentrifizierer und Geldsauger. Oder, um es ganz kurz zu machen, so wie Zöker es in der Überschrift ihres Artikels tut, nichts mehr herauszusaugen.
Der Blick in die Feuilletons von Charlotte Weinreich. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röker am Mikrofon. Guten Abend.